ARD. MDR Kultur Podcast. Unter Büchern, unterwegs.
Ja, ahoi hier im schönen Literaturhaus in Halle, wie immer zu Gast, alle drei Monate. Es ist wunderbar, hier wieder zu Gast zu sein in diesen wunderbaren Räumen. Unsere kleine Lese-Euphorie-Show, die bestenfalls ansteckend ist, unter Büchern unterwegs. Ich bin Katrin Schumacher und ich freue mich wie immer auf meinen lesenden Sparringspartner Alexander Suckel, den Leiter des Literaturhauses. Aber wir sitzen ausnahmsweise hier zu dritt, wie Sie sehen. Ich freue mich sehr, dass Thomas Böhm hier ist, um den Bücherfrühling mit uns zu feiern. Thomas Böhm, mein Kollege bei Radio 1 von RBB, einer der Literaturagenten dort, aber mehr als das, Literaturvermittler, Literaturkritiker, Literaturenthusiast. Und er hat tatsächlich eines der schönsten Bücher über das Lesen geschrieben, die Wunderkammer des Lesens. Also, ein Profi zu Gast. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Ja, Katrin, du machst das wunderbar. Es ist ein ausgesprochen schönes Gefühl, mal Gast im eigenen Hause zu sein. Herzlich willkommen auch Ihnen. Schön, dass du da bist. Schön, Thomas, dass du da bist.
Danke.
Stichwort Wunderkammer des Lesens. Das haben wir hier im Roulette vorgestellt, so vor einem halben, dreiviertel Jahr. Ich glaube, um Weihnachten rum kann das sein oder im Herbst. Wunderschönes Buch. Ganz simpel, was ist eigentlich für dich das Schönste am Lesen?
Lebensgeschichtlich kann ich sagen, dass das Lesen immer toller wird. Also je älter ich geworden bin, desto schöner ist das Lesen noch geworden. Das hätte ich niemals gedacht. Also vielleicht liegt es daran, dass man im Leben dann schon viel gelesen hat und das dann auch wertschätzen kann, wenn man mal was Neues liest oder wenn man Querverbindungen herstellen kann. Wenn man vielleicht auch so ein bisschen gelassen sein kann, wenn man nicht mehr alles versteht oder wenn man mal über den Dingen stehen kann. Und dieses Gefühl, dass das Lesen immer schöner geworden ist, je älter ich werde, das ist auch so eine tolle Zukunftshoffnung. Je älter ich werde, desto toller wird's. Ich gucke jetzt hier ins Publikum und hoffe, viele nickende Köpfe zu sehen. Ja, es ist also eine Erfahrung, die mir vorher verschlossen war. Aber wie es immer so ist, wenn man es dann ausgesprochen hat, stellt man fest, die teilt man mit vielen anderen Menschen.
Und es ist natürlich so, wir sind alle Leseprofis. Ich muss dir die Frage stellen, man muss ja auch Zeit haben für diese Schönheit. Wie viel liest du? Wann liest du?
Wie viel, weiß ich nicht. Am liebsten lese ich morgens um 6. Ich stelle mir den Wecker und dann ist der Kopf einfach frei und dann lese ich, bis ich dann irgendwann den Impuls habe, jetzt kann ich nicht mehr. Und dann ist es vielleicht 8 Uhr geworden und dann bin ich begeistert, wie viel ich geschafft habe. Und ansonsten ein kleiner Tipp aus der Wunderkammer des Lesens. Da gibt es so eine Leseanleitung aus dem frühen 16. Jahrhundert. Jedes kleinste Zeitteilchen zum Lesen nutzen. Auch wenn man nur 3 Minuten hat, nicht 3 Minuten vergehen lassen, sondern dann liest man 3 Minuten, dann hat man in der Woche nämlich eine halbe Stunde und im Monat 3 oder 4 Stunden gelesen. Also kein Zeitteilchen ungenutzt vergehen lassen und dazu zweiter Ratschlag, immer ein Buch im Busen haben. Also immer ein Buch mit sich führen, dann hat man kein Warten, da muss man, wenn man irgendwo hingegangen ist und irgendwas machen wollte, ist nicht dazu gekommen, dann hat man immer die perfekte Unterhaltung dabei.
Das ist ein schöner Gedanke und es ist ein gutes Argument, finde ich, gegen die Leute, die immer sagen, ich habe keine Zeit zum Lesen. 3 Minuten hat man immer.
Ja. Drei Minuten und dann am besten, was ich mir immer, es gibt ja so Kleinstbücher, ne? Vom Fischer Verlag und so weiter und so weiter. Und da ein Gedichtband kaufen. Weil man hat immer, wenn man 3 Minuten, in 3 Minuten hat man ein Gedicht gelesen, aber was das im Kopf macht, wenn man plötzlich ein Gedicht im Kopf hat, ja?
Ja, das ist ja verdichtete Literatur gewissermaßen. Ja, ne? Also das ist manchmal reicht es, ein Gedicht zu lesen, man hat den größten Roman plötzlich wieder intus. Wo sind deine Zeitteilchen, Alexander? So morgens um 6 machst du was anderes?
Auf gar keinen Fall.
Da steht einer an deinem Bett und sagt, Papa, aufstehen.
Morgens um 6 muss ich Feuerwehrmann spielen. nee, also tatsächlich, ich komme vor allem nachts zum Lesen und das ist für mich auch was ganz Wunderbares. So, wenn alles schläft, alles aus ist, totale Ruhe ist, kein Kind mehr, die Aufmerksamkeit. in dieser Ruhe. Und ich habe so von meiner Mutter geerbt, so einen alten Sessel, den man so mit einer Fernbedienung, so wo die Füße hochfahren kann. Der war so grauenhaft, den wollte keiner von uns haben. Ich dachte, dann nehme ich den mit. Das ist das schönste Möbelstück, also zumindest nachts für mich, da auf diesem Sessel zu sitzen, Beine hochlegen und lesen.
Ich glaube, wir können jetzt ewig weitersprechen. Mhm. Wo lesen wir, wann lesen wir, in was für Möblierungen lesen wir? Aber wir wollen natürlich Ihnen so ein paar Bücher ans Herz legen, um vielleicht nachts zu lesen oder morgens um sechs, wann auch immer. Was haben wir für Bücher ausgesucht? Die führen uns tatsächlich in ganz verschiedene Literaturen, so einmal rund um die Welt gewissermaßen. Also es geht nach Japan, es geht nach Österreich, es geht nach Belgien, es geht in den Garten und es geht in den Osten und das alles in total wilder Reihenfolge. Folge. Wollen wir anfangen?
Fangen wir an. Wir fangen mit einem Buch an, da haben wir schon quasi beim letzten Roulette vor ein paar Monaten drüber gesprochen. Katrin, du warst total gespannt darauf, jetzt ist es da, zwei Monate später, Platz 1, Spiegel-Bestsellerliste, was ungewöhnlich ist. Eigentlich reden wir über so ein bisschen die abseitigen Bücher, gar nicht so die von der Spiegel-Bestsellerliste. Egal, in dem Fall muss es sein, Haruki Murakami. Der ewige Nobelpreiskandidat, klar, dass er hoch einsteigt, das macht er eigentlich immer. Ich persönlich bin ja nicht so ein wahnsinnig großer oder ausschließlicher Murakami-Fan. Die Bücher sind unterschiedlich. Und natürlich die Frage, du hast es gelesen, wie ist es? Hm. Du als Fan, bist du zufrieden?
Also wenn du das Buch liest, wirst du dann auch Fan werden. Kann ich dir Brief und Siegel drauf geben. Ich muss mich jetzt tatsächlich erstmal outen. Ich bin wirklich Fan. Ich habe irgendwann Anfang der 90er meinen ersten Murakami in die Hände gekriegt. Wilde Schafsjagd war das, damals noch in einer ein bisschen schwierigen Übersetzung. Aber ich war sofort hin und weg und habe mich dann mit Freude durchgelesen. Ich habe ihn immer gelesen, wenn was Neues rauskam. Ich habe immer zugesehen, dass ich den sofort auf den Tisch habe. Und es stimmt, ich meine, das Schöne beim Fansein ist, dass wenn man dann auch alles gelesen hat, dann kann man auch ein bisschen kritischer sein und auch mal sagen, na, das war jetzt vielleicht nicht der Allerbeste. Und die Murakamis sind schon ein bisschen unterschiedlich. Also, weiß nicht, wer sich daran erinnert, es gab war das eine Trilogie oder zwei Bände? 1Q84, dieses in Metallic gebundene Buch. Waren zwei Bände, ne? Und das fand ich tatsächlich ein bisschen zu verquatscht, ein bisschen zu redundant. Das war mir irgendwie zu viel oder hat mich zu viele Zeitteilchen gekostet. Aber ich muss sagen, dieser Roman jetzt, der jetzt gerade rausgekommen ist und wie gesagt gleich reingestartet ist in die Bestsellerliste, der hat mich wieder extrem abgeholt, der hat mich begeistert und auch wenn es ein dickes Buch ist oder gerade weil es ein dickes Buch ist, hat mich irgendwie hat mich gut beschäftigt.
Dicke Bücher, dicke Freunde.
Auch gut, das werde ich mir merken.
Und worum geht's beim dicken Freund?
Weil das ist sehr gemein, weil Murakami ist ja Läufer. Ja. Also im Zusammenhang mit Murakami das Wort dick jetzt hier einzubringen, ist total fehl am Platz. Ich entschuldige mich dafür. Ich sage jetzt auch nichts mehr.
Er ist Läufer, er ist sehr scheu. Ich bin ihm trotzdem mal begegnet, fällt mir da gerade ein. In Berlin, da hat er den Weltliteraturpreis bekommen. Ich weiß nicht, Thomas, ob du auch damals da warst. Aber so ein ganz feiner, irgendwie zarter, schüchterner Mensch hat mich trotzdem sehr beeindruckt und es ist in diesem Buch tatsächlich wie immer bei Murakami ein wenig kompliziert. Also es gibt einen Ich-Erzähler, der erzählt von seiner Jugend und seiner Jugendliebe. Er ist 17, sie ist 16, die beiden lernen sich kennen, weil sie einen Aufsatzwettbewerb gewonnen haben und fangen an, sich zu treffen, zu langen Spaziergängen, fangen an, sich Briefe zu schreiben. Und irgendwann kommt das, was sehr oft bei Murakami vorkommt, nämlich diese Frau, dieses Mädchen verschwindet. Sie ist weg. Du lachst so wissend.
Das ist immer so bei Murakami.
Es ist immer so.
Es ist eigentlich immer. Ja. Die Frau verschwindet. Und soll ich sagen, wie es weitergeht? Und dann macht er sich überall auf die Suche, aber sie ist spurlos verschwunden.
Ja, pass auf. Und hier wird es dann interessant dieses Mal. Und das ist was Neues. Es gibt nämlich eine Spur zu diesem Mädchen. Diese Frau ist irgendwie in eine andere Stadt gegangen. Oder man kann sich vorstellen, sie ist in dieser anderen Stadt, von der sie schon immer erzählt hat. Das ist eine Stadt hinter einer großen Mauer. Und wenn man in diese Stadt möchte, hat man ja seinen Schatten abzugeben und kann dort nur schattenlos sein. Der Ich-Erzähler macht sich auch auf in diese Stadt hinter der Mauer, trifft auch diesen Schatten der Freundin oder die Freundin, man weiß es nicht so ganz genau, auch wie immer bei Murakami. Und sie ist da Bibliothekarin in einer seltsamen Bibliothek, in der Träume gelesen werden. Der Ich-Erzähler wird also zum Traumleser und weite Teile des Romans spielen also in dieser Stadt. Da gibt es keine Elektrizität, die ist so ein bisschen mittelalterlich, seltsam. Und es gibt Einhörner zum Beispiel, die werden dann immer in die Stadt getrieben und raus zum Grasen. Es gibt einen Wächter vor dem Tor, dem man wiederum den Schatten abgeben muss. Also es sind alles so Versatzstücke, die in dieser seltsamen Stadt passieren. Und dann gibt es eine Parallelhandlung oder eine Handlung außerhalb dieser Stadt, in der quasi richtigen Welt. Da gibt es diesen Erzähler, der wiederum auch Bibliothekar wird, in einer Provinz, wo er einem seltsamen Jungen begegnet, der so ein Beatles-T-Shirt immer trägt und dessen Begehr ist es, tatsächlich in diese Stadt zu kommen. Ich erzähle jetzt einfach nicht weiter, weil ich nicht viel aufrollen möchte von dem, was noch passiert. Eigentlich kann ich nur sagen, begeben Sie sich rein und lesen Sie. Du hast ein bisschen Murakami gelesen, ne? Du hast auch frühe Murakamis gelesen und ich hatte tatsächlich, als ich anfing, diesen seltsamen, flirrenden Effekt, dass ich dachte, ey Moment, diese Geschichte kennst du doch. Und es gibt einen Roman von Murakami, Hardboiled Wonderland und das Ende der Welt und da kommt diese Stadt mit den Einhörnern, mit dem Wächter etc., mit dieser Mauer genau so vor. Und das ist ein Buch, das hat er vor vielen Jahrzehnten geschrieben und das Fantastische ist, dass hinten ein Nachwort steht. Erst dachte ich, hat er jetzt von sich selber abgeschrieben oder was ist da passiert? Aber nein, er erklärt es, dass er diese Stadt erschaffen hat, schriftstellerisch, aber noch nicht fertig war damit und einfach sie nochmal anfassen musste, nochmal in diese Stadt schreibend hineingehen musste, jetzt mit über 70. Und das ist natürlich ein ganz verrückter Effekt, der einem da beim Lesen passiert, weil man denkt, man kommt irgendwo hin, da war ich doch schon. Was ist das für ein Déjà-vu? Was ist da eigentlich los?
Das Bemerkenswerte an Murakami ist ja dieser Ton. Du kannst ja, du liest zwei Seiten, weißt, du liest ein Buch von Murakami. Und da dieses ja immer wiedererkennende, das ist ja so ein Ton, so ein Autor, der das ganze Leben begleiten kann. Und dieses, auch wenn ich mich jetzt gerade darüber so ein bisschen lustig gemacht habe, das kennt man ja. Das ist ja sozusagen eine existenzielle Erfahrung, die er hier, diese Form, da ist ein Paar und jemand verschwindet. So irgendwas, was im Leben plötzlich abreißt, was traumatisch ist. Das ist ja eigentlich die Geschichte, die da, und man versucht diesen Verlust im Leben irgendwie zu kompensieren, irgendwie wieder dahin zu kommen. Und das kennen wir ja alle. Und deswegen, also das baut der immer wieder da ein, aber deswegen gibt es auch so einen Zug. Und es ist, der kann tolle Liebesgeschichten erzählen und der kann tolle fantastische Sachen erzählen. Also, aber auch meine beiden Lieblingsbücher von dem sind Untergrund. Das ist, wo er die Folgen dieses Giftgasanschlags in der Tokioer U-Bahn beschreibt. Und zwar hat er ganz viele Menschen interviewt, die davon betroffen waren, die an dem Tag da waren. Und hat das wie so ein Panorama der Menschen, die da unten waren. Ganz toll. Und auch dieses nach dem Beben, wo der in die Erdbebenregion gefahren ist. In Japan gibt es ja immer Erdbeben. Und hat mit den Überlebenden von Erdbeben gesprochen. Also das ist nicht nur jemand, der quasi ins Reich der Fantastik gehen kann, sondern sich unglaublich auch der Realität widmen kann. Das finde ich ganz bemerkenswert. Also er ist schon wirklich ein herausragender Autor.
Ja, und vor allem beherrscht er es, komplizierte Dinge so zu erzählen, dass sie, du sagst, es ist ein Ton, es ist vielleicht auch irgendwie ein einfacher Ton, aber der täuscht. Ja, darunter ja, ist immer irgendetwas, vielleicht sowas wie ein Beben, irgendetwas, was uns ganz tief innen nochmal zum Flirren bringt. Ich nenne es immer Flirren.
Wenn ich mal mit angelesenem Wissen, dass der Durchbruch von Murakami oder dass die literarische Leistung von Murakami können wir gar nicht richtig wertschätzen, weil die besteht darin, in Japan gibt es ja das Wort Ich nur sozial situativ. Also je nachdem, in welcher sozialen Situation ich mich befinde, gebrauche ich eine spezielle Form des Ich. Und die Form, mit der Murakami schreibt, galt früher nicht als literaturfähig. Also man hat in der Literatur ein anderes Ich benutzt. Und er hat quasi eine neue Form, einen ganz neuen Ton in die japanische Literatur reingebracht. Und deswegen war er sofort, sozusagen bei jungen LeserInnen, war er sofort der Star. Es gab ja eines der frühen Bücher, das gab es ja mit zwei verschiedenen Covern. Einen für Jungen und einen für Mädchen. Das zeigt, er arbeitet, auch wenn wir sagen, der hat einen Ton. Das ist wirklich auch das Genuine seines Schreibens, einen Ton gefunden und entwickelt zu haben, den es vorher in der japanischen Literatur, wir sagen dieses lässige Ich, das spielt ja auch immer so ein bisschen in der Popkultur, der eine ist dann hat dann eine Jazzbar, da spielt ja Popkultur, spielt ja immer eine große Rolle, hier vielleicht nicht, aber das ist auch wirklich die Essenz, also die literarische Essenz, da kommt der her.
Und man muss sagen, großartige Übersetzungsleistung. Ja. Also Ursula Gräfe, die Übersetzerin, die irgendwann angefangen hat, ihn zu übersetzen. Es gab andere Übersetzungen, aber irgendwann hat sie angefangen, sich wirklich in diesen Kosmos hineinzuarbeiten, in diese Sprache. Und ich glaube, ein großer Teil seines Erfolges hier hat auch damit zu tun, dass sie einfach eine wunderbare Übersetzerin ist.
Bei angelesenem Wissen kann ich auch noch was beisteuern. Im Japanischen gibt es ein und dasselbe Schriftzeichen für Erkenntnis und Resignation.
Ja.
Wollen wir vielleicht einen Teil mal hören aus dem Buch?
Können wir, ja, gerne. Stimmt, ganz vergessen, es gehört ja auch dazu. Wir lesen immer so ein klein bisschen aus dem, was wir hier vorstellen. Ich nehme einfach mal den Anfang. Du hast mir von der Stadt erzählt. An jenem Sommerabend wanderten wir, den süßen Duft von Gräsern atmend, flussaufwärts. Mehrmals stiegen wir die Kaskaden kleiner Wasserfälle hinauf und blieben hin und wieder stehen, um die schlanken, silbrigen Fischlein in den Tümpeln zu beobachten. Wir gingen schon eine Zeit lang barfuß. Das klare, kühle Wasser umspülte unsere Knöchel und unsere Füße sanken tief ein in den feinen Flusssand, wie in weiche Wolken in einem Traum. Ich war 17, du ein Jahr jünger. Deine flachen roten Sandalen hattest du in deine gelbe Plastikschultertasche gepackt und wartetest nun ein Stück vor mir von Sandbank zu Sandbank. Kleine Blätter sprenkelten deine nassen Waden wie hübsche grüne Satzzeichen. Ich trug meine abgetragenen weißen Turnschuhe in den Händen. Anscheinend müde vom Gehen setzt du dich ins Gras und blickst, ohne etwas zu sagen, in den Himmel. Zwei kleine Vögel durchschneiden ihn mit schrillem Gezwitscher. Es ist still und die blauen Vorboten der Dämmerung hüllen uns immer mehr ein. Als ich neben dir sitze, überkommt mich das wundersame Gefühl, tausende unsichtbarer Fäden würden deinen Körper an meine Seele binden. Jeder Wimpernschlag von dir, selbst das leiseste Zucken deiner Lippen, lässt mein Herz erbeben. Zu der Zeit haben weder du noch ich einen Namen. Du bist 16, ich 17. Die sommerliche Dämmerung, die lebhaften Fantasien im Gras am Flussufer, mehr gibt es nicht. Nach und nach beginnen über uns Sterne zu funkeln. Aber auch sie sind namenlos. Nebeneinander sitzen wir im Gras am Ufer einer namenlosen Welt. Die Stadt ist von einer hohen Mauer umgeben. Holst du die Worte aus der Tiefe der Stille herauf, wie verborgene Perlen vom Meeresgrund. Die Stadt ist nicht groß, aber so klein, dass man sie einfach überblicken kann, ist sie auch nicht. Es ist das zweite Mal, dass du die Stadt erwähnst und auch, dass sie von einer hohen Mauer umgeben ist. Soweit zum Murakami-Ton.
Vielleicht sollte man überhaupt viel mehr japanische Literatur lesen.
Ich probiere es tatsächlich.
Kennst dich aus.
Und ich will nicht sagen auskennen, aber ich versuche tatsächlich in diesen Literaturraum immer wieder einzukehren und das mindestens 2-3 Mal im Jahr. Das ist nicht so einfach, habe ich gemerkt. Also man muss sich schon ein bisschen Hilfe holen. Ich kann nur empfehlen, schauen Sie mal beim Manesse Verlag, der Klassiker rausgibt. Und da gibt es eine Schriftstellerin, die gerade entdeckt wurde von dem Verleger. Wie heißt sie? Yosano Akiko heißt sie. Großartig. Feministische Literatur aus Japan. Einfach großartig.
Warte noch kurz. wir sind ja nicht im Fernsehen, deswegen habe ich mich hier jetzt gerade, es gibt nämlich, wenn wir von japanischer Literatur sprechen, es gibt ja diesen wunderbaren Kass-Verlag, CASS, und die verlegen nur japanische Literatur. Also das Design muss man auch mal, weil die haben ganz viel Klassiker, Gegenwart und so weiter und so weiter. Ne, nur der Gerechtigkeit
halber. Ja, das war, die sitzen in Thüringen. Wir haben schon oft berichtet.
Entschuldigt. Dann habe ich jetzt Eulen
nach Thüringen. Wollen wir weitergehen im Buchtext? Wir könnten uns natürlich lange über Murakami weiter unterhalten und über japanische Literatur, aber wir wollen ja weiterkommen. Und,
das machen wir, wenn er den Nobelpreis gekriegt hat.
Ich hab so ein Dokument auf meinem Desktop, das heißt Murakami Nobelpreis, weil immer wieder kurz vor dem Nobelpreis Bekanntgabe kriege ich so Anrufe von der Kulturzeit oder ich weiß nicht, Deutschlandfunk. Wir brauchen dann jemanden, der da schnell was erzählen kann über Murakami. Und dieses Dokument, das liegt da auf meinem Desktop. Ich aktualisiere das tatsächlich jedes Jahr und irgendwann stehen da alle Antworten, die mir irgendeine Journalistin stellen kann über Haruki Murakami.
Es ist wie die Nachrufe, die im Giftschrank oder in so einem Panzerschrank im Radio.
Ja, also das ist dann eher so der weiße Nachruf, so der leuchtende.
Machen wir weiter.
Ja, machen wir weiter. Alexander, du hast was mitgebracht, was uns wieder echt erdet und hier vor die Haustür führt, nämlich Brigitte Reimann. Nun könnte man denken, hat man schon alles gelesen von Brigitte Reimann, aber ab und an tauchen Manuskripte auf, ab und an passiert da was und der Aufbauverlag hat tatsächlich jetzt nochmal sich Erzählungen vorgenommen. Brigitte Reimann, Katja heißt das Buch.
Da hätte ich allerdings gleich mal eine Frage, weil es ist ja so in den letzten 3-4 Jahren ist ja sehr viel von Brigitte Reimann rausgekommen. Wie gesagt, dieses wieder aufgefundene Urmanuskript und so. Oder, mich würde da gleich mal ein bisschen ketzerisch interessieren, musste dieses Buch aus dem Frühwerk sein oder hat der Aufbauverlag gedacht, wir reiten die Welle jetzt bis ganz ins Hinterland?
Naja, ganz klares und entschiedenes Jein. Also interessanterweise, Brigitte Reimann zieht unheimlich viel Publikum. Also wir haben selber hier mehrere Veranstaltungen gehabt, es war immer voll und vor allem interessanterweise auch viel junges Publikum, was erstaunlich ist bei einer Autorin, die schon 50 Jahre tot ist. Und ja, also vor allem natürlich zu den Feierlichkeiten im letzten Jahr, also 90. Geburtstag und 50. Todestag, ist ja quasi alles nochmal neu aufgelegt von Franziska Linkerhand, die Geschwister, der Briefwechsel und natürlich auch die Biografie von Carsten Gansel ist erschienen, der im Übrigen auch der Herausgeber dieser frühen Texte ist. Also um auf die Frage zu antworten, es ist tatsächlich schwierig. Brigitte Reimann hat ja selber gesagt, also über ihre frühen Texte, es sind so, also sie verstößt sie wie missratene Kinder. Also sie steht da nicht dazu. Es hat eine Umfrage unter Autorinnen noch zu DDR-Zeiten gegeben, wo sich fast alle dagegen verwahrt haben. Und am schlimmsten Anna Segers, die gesagt hat, also um Gottes Willen, sollen denn jetzt hier noch meine jungen Mädchenergüsse irgendwo gedruckt werden? Ganz so ist es aber in dem Falle nicht. Das sind tatsächlich Texte zum Teil erst veröffentlicht oder die mal nur so in der Zeitung damals erschienen sind, sehr, sehr früh. Also da war sie teilweise wirklich gerade mal 20, ein Text ist, da war sie 18. Und wenn man sich das aber anschaut, dann sind das mehr als tatsächlich nur so Gehversuche oder erste Schreibversuche. Das Entscheidende sind tatsächlich die Themen, die sie umtreiben, die Sprache, die sie findet, also schon mit 18, 19, 20. Und das ist tatsächlich eine Entdeckung.
Und was sind das für Themen? Würde mich jetzt doch mal interessieren.
Naja, das sind, also der Untertitel Erzählung über Frauen. Es sind Frauengeschichten, also sehr viel natürlich so autobiografisch konnotiert. Es geht um Selbstbestimmung, vor allem sexuelle Selbstbestimmung, Emanzipation, Gleichberechtigung. Aber es geht eben auch um sowas wie Abtreibung. Und das ist ein Text, den schreibt sie mit 18, ich glaube 1950 oder sowas. Das ist höchst erstaunlich, zu welchem Zeitpunkt. Das darf man sich, glaube ich, muss man sich immer vergegenwärtigen, zu was für einer Zeit das geschrieben wurde. Diese Titelerzählung Katja, das ist eben so eine Geschichte, das ist ganz exemplarisch. Das ist eine junge Studentin, Theaterwissenschaft, die will Dramaturgin werden, die verliebt sich in einen angehenden Arzt, die kommen zusammen, sind verlobt, wollen heiraten und es knallt, weil er sagt, naja, also wenn wir verheiratet sind, dann hörst du auf mit deinem Studium, ich möchte, dass du zu Hause bleibst. Das findet ganz undramatisch ein Ende, die trennt sich von dem. Und wie sie das aber beschreibt, ohne Drama, ohne alles, ganz selbstverständlich, dass sie mit so einem nicht leben möchte. Und das schreibt eine 20-Jährige. Das ist wirklich erstaunlich. Also was man aus diesen Texten so rausnehmen kann, finde ich, ist, da ist eine junge Frau, die will unbedingt Schriftstellerin werden, die schreibt an Anna Segers, lässt sich Tipps geben, wie man schreibt. Und die kann unglaublich viel. Und das Erstaunliche ist, ich glaube, Brigitte Reimann hat sich nie groß so um Vorbilder so gekümmert. Also da lässt sich auch nicht rauslesen, so ich will schreiben wie oder so, was man ja bei vielen Autoren irgendwie hat, die so frühe Phasen anguckt. Die kann etwas, und zwar intuitiv, ohne dass sie sich das groß angelesen oder erarbeitet hat. Also sowas wie Gedankenstrom, Perspektivenwechsel. Und wie gesagt, diese Themen zu diesem Zeitpunkt, das ist schon höchst erstaunlich, finde ich.
Ich höre da so ein bisschen raus, sehr heutige Themen in gewisser Weise. Ist das der Mehrwert der Lektüre heute, wenn wir diese Erzählungen lesen, dass wir da Anknüpfungspunkte haben, dass wir so Linien ins Hier und Jetzt ziehen können?
Ja und nein. Also natürlich, also die haben nichts wirklich Verstaubtes, wenn es um diese Themen wie Selbstbestimmung, Emanzipation geht. In diesen Erzählungen ist natürlich noch sowas wie, wie soll ich sagen, so dieser Optimismus der frühen Jahre. Also alles das, was so an Verwerfungen DDR-Geschichte ist und was ja auch bei Brigitte Reimann in der Literatur irgendwie vorkommt, aber eben erst mit den Geschwistern, also Mauerbau oder nach dem 17. Juni, vor allem natürlich später dann noch ein Franziska Linkerhand. Also alles das, was an DDR so wahnsinnig doof und falsch gelaufen ist, findet man da eher noch nicht in diesen frühen Jahren. Aber es hilft, etwas zu verstehen, also nicht nur über die Themen, das Schreiben, das Leben von Brigitte Reimann, es hilft auch so, ja, also man lernt viel über diese frühen Jahre der DDR kennen. Eine Literatur, die wirklich extrem und ganz ausdrücklich weiblich ist. Und da gab es ja auch nicht so viel. Es war eine rein männlich dominierte Literatur. Im Westen sicherlich ähnlich, aber in der DDR, da gab es, ja, Anna Segers, Hedda Zinner, so große alte Damen. Und man sagt immer, naja, so die neuere DDR-Literatur, das beginnt so mit Christa Wolf, Christa T., aber das ist 68 erst. Und man muss sagen, nee, das gab es schon gute 10, 15 Jahre früher. Und was wirklich eine absolute Fundgrube in diesem Buch ist, das ist allerdings ein späterer Text, der ist von 1970, das ist ein Filmskript. Da hat sie etwas geschrieben fürs Fernsehen, ist auch realisiert worden, lief auch im DDR-Fernsehen 1970, 71 mit Musik von Manne Krug. Nachdem der Krug in den Westen gegangen war, wanderte dieses Filmstück in den Giftschrank und wurde irgendwann Ende der 70er Jahre vernichtet. Und es gibt keine Kopie mehr davon, nichts, verschwunden. Ganze schreibt darüber, das versucht halt im Archiv durchzuforschen, nichts, null. Aber nicht nur die DDR in Person von Karl Eduard von Schnitzler hat das Westfernsehen mitgeschnitten, auch der Westen hat das DDR-Fernsehen aufgezeichnet. Und es gibt also beim Hessischen Rundfunk im Archiv wohl einen Mitschnitt einer Ausstrahlung aus dem DDR-Fernsehen, also wurde die Kamera auf so einen Fernseher gehalten und gibt es wenigstens in Schwarz-Weiß, gibt es den Mitschnitt. Der lief im Übrigen, ich weiß nicht, manche haben es vielleicht von Ihnen gesehen, hier mal in Halle im Kino vor ein paar Jahren. Und also ist absolut großartig, sind auch ein paar Bilder aus diesem Film drin. Und das ist, ich lese einfach mal den Anfang, das heißt Sonntag den, ... Briefe aus einer Stadt, wo ich finde, das wird so deutlich, was sie kann, dieser Gedankenstrom, so ein Blick durch die, ein Gang und Blick durch die Stadt. Wieder ein Sonntag ohne dich, mein Lieber, es wird Herbst, bald nisten wieder Krähen in den Bäumen am Wall. Ja, den Wall mag ich immer noch so gern wie damals, als wir unsere neue Heimat wählten. Nach der Arbeit gehe ich oft auf einen Umweg nach Hause, an der Stadtmauer entlang, das Laub wird schon müde und abends brennt Licht in den Wieghäusern, in diesem Zimmerchen mit den Deckenbalken, unter denen du nur gebückt stehen könntest. Und in den Fensterhöhlen der Türme gurren Wildtauben. Nein, sag nicht, dass ich insgeheim, während ich Hochhäuser projektiere, einer zweifelhaften Poesie anhänge, den Gassen für kleine und kleingewachsene Leute. Was mir hier gefällt, sind die Kontraste, die sich so glücklich zusammenfügen, Backstein und Rasterbau, Fachwerk und Beton, der alte Wall und die Transitstraße. Auf dem Schreibtisch stapeln sich Lichtpausen und Skizzenblätter und ich versuche nicht an dich zu denken und an diesen Abend auf der Brücke, als du sagtest, komm, es ist Zeit nach Hause zu gehen, am nächsten Morgen musstest du arbeiten. Wiedereinbau, wieder Fundamente, die Koffer in einem Zimmer, die wir eben erst eingerichtet hatten, ein paar Fotos, die Fahrkarte. Ich habe erst geheult, als ich vom Bahnhof zurückkam und die blöde Krawatte über der Stuhllehne sah, aber dann musste ich zum Bus. Also, um die Frage, glaube ich, zu beantworten, durchaus eine Entdeckung und mehr als nur ein Buch für Fans.
Und verrückterweise, man merkt sofort Brigitte Reimann,
ja.
Oder? Alles da.
Alles da.
Thomas, du hast ein Buch mitgebracht, was in einen Garten führt. Katrin de Vries, ein Garten offenbart sich, im DTV-Verlag erschienen. Du bist jetzt, so wie ich dich kenne, eher so die Großstadtpflanze und interessierst dich für ein Buch, was mit einem Garten zu tun hat und dann noch so ein Garten in Norddeutschland. Ist doch eigentlich auch nicht so dein Revier, oder?
Ja, absolut. Und ich habe das Buch geschickt bekommen und habe das sofort aussortiert. und dann, wie das so ist, dann guckt man immer noch mal auf den Stapel und denkt sich, Moment mal, warum eigentlich? Und bei mir war dieses wie so eine Lawine. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Mein Vater, mein Großvater waren Bergleute. Und die Bergleute sind damals ins Ruhrgebiet gekommen. Die sind auch gelockt worden. Die kamen ja oft aus Schlesien oder sowas. Und wenn man in einer Bergarbeitersiedlung wohnte, dann gehörte zum Haus automatisch ein Garten dazu. Ein Garten und ein Schweinestall. Und nach dem Krieg war der Garten total wichtig für die Selbstversorgung. Und mein Großvater hat diesen Garten wirklich beackert. Das war, wir haben das ganze Jahr über aus dem Garten gelebt. Da gab es alles. Da gab es natürlich viele Kartoffeln, da gab es jedes Gemüse. Dann hatte mein Großvater hatte vorne Blumen angepflanzt. Einfach nur, weil er es schön fand. Und diese Erinnerung, dass alles voller Schmetterlinge war, an den Blumen, ja, das kann man heute keinem mehr erzählen. Alles voller Schmetterlinge. Und dann gibt es noch eine Erinnerung, weil bald wieder Fußball-Europameisterschaft ist. Ich habe diese ganzen Sportereignisse im Sommer, Olympische Spiele, immer mit vollkommen zerkratzten Unterarmen erlebt, weil ich immer Stachelbeeren, wir hatten so Stachelbeersträucher und dann habe ich mir Stachelbeeren zum Fernsehen gucken, immer Stachelbeeren und dann saß ich da und hatte so ein Gemisch von Beeren und das hat dann einem ja nicht mehr gestört. Also, und das Interessante war, obwohl ich ja so mit dem Garten aufgewachsen bin, mich überhaupt nicht mehr dafür zu interessieren und das ist eigentlich eine der Pointe des Buches, dass früher für die Menschen der eine Garten zur Selbstversorgung total wichtig geworden ist. Und irgendwann haben wir gesagt, nee, die Mühe mache ich nicht mehr. Also ich kann mir Kartoffeln für 2,90 Euro das Kilo im Supermarkt kaufen, das mache ich eigentlich. Ich gebe das auf. Und damit gibt man natürlich auch, oder wie geht man mit dem Rasen um, ja? Mein Großvater hätte natürlich niemals Rasen im Garten gehabt. Wenn wir heute an Garten denken, ist das Erste, an das wir denken, ist der Rasen. Und den muss man immer mähen. Und die, Katrin de Vries und ihr Mann, Georg Klein, ist auch Schriftsteller, haben da in der Gegend, wo Katrin de Vries herkommt, im Reiderland, das ist Ostfriesland, haben die dann ein altes Haus, Backsteinhaus von 1893 gekauft und dazu gehört ein großer Garten. Und die haben sich ewig damit geplagt, diesen Rasen im Garten immer zu mähen. Einmal die Woche eine Stunde gemäht. Und dann kamen die beiden Söhne von denen, haben gesagt, lass das doch mal sein. Mach das doch mal nicht. Lass doch mal den Garten machen. Und dann hat sie aufgehört, in den Garten irgendwie einzugreifen. Und das, was dann entstanden ist, und deswegen auch der Titel, der Garten offenbart sich, davon handelt das Buch. Was passiert, wenn man mal wieder versucht, eine andere Beziehung zur Natur zu bekommen und die Natur mal machen zu lassen.
Klingt faszinierend. Ich muss fragen, als Bewirtschafter und Besitzer von gleich zwei Gärten, ist doch aber jetzt sicherlich was anderes als so ein klassischer Gartenratgeber. Was mache ich beim Eichenprozessionsspinner und wann muss ich die Tomaten irgendwie pflanzen?
Nein, das ist es überhaupt nicht. Also man bekommt da nicht solche Fachratschläge, sondern es ist zweierlei. Das eine ist, es lädt einen dazu ein, einen anderen Blick auf die Natur zu entwickeln, mal nicht zu bewerten. Ja, sie schreibt an einer Stelle, sie musste ihre Idee von Schönheit auf den Garten bezogen verändern. Was ist eigentlich, weil für uns ist ja sozusagen das höchste Ideal der Gartenpflanze ist ja die Rose. Das ist das Schönste. Aber bestimmt nicht irgendein Wildknoblauch, der da wächst. Aber der ist ja vielleicht viel seltener. Und vielleicht kann man sozusagen in der Betrachtung des Ganzen, kann man vielleicht eine neue Idee von Schönheit entwickeln. Das ist das eine, also was man entdecken kann, welche Tiere dann auch plötzlich kommen. Es ist im Grunde genommen so eine Geschichte, was mit dem Garten passiert, was dazu kommt. Und das ist eine unglaubliche Fülle. Wenn man überlegt, was wäre eine Geschichte über, ich mähe immer den Rasen, interessiert keinen. Aber welche Tiere kommen da plötzlich neu hin und so weiter und so weiter. Und dann aber auch, das Tolle ist, dann würde unser einer ja denken, jetzt kommen ganz viele neue Tiere. Da muss ich mir sofort so ein Buch kaufen, so ein Bestimmungsbuch. Und dann heißt es aber, nee, man muss auch nicht immer Bescheid wissen. Das ist, also da hat das Buch dann auch so überraschende Wolken. Und es ist aber auf der anderen Seite, das fand ich ganz toll, es ist auch eine Geschichte, ich hatte sie mal darüber interviewt, der kleinen Leute. Also wenn ich gerade gesagt habe, früher war wenn der Garten wichtig war zur Ernährung, war es natürlich nicht fürs Bürgertum oder sowas wichtig, sondern für Leute, die darauf angewiesen waren. Und da gibt es ganz viele so Lebens- oder was, dann war der Garten ein Teil von der Lebensform früher. Da im Reiderland, aber auch Sachen, die ich kannte, zum Beispiel Hausierer. Bei uns kamen noch regelmäßig Leute an die Tür, die was verkauft haben. Und die hatten dann irgendwie drei Koffer dabei, die haben die ausgepackt. Und man ist ja nicht in den Supermarkt oder in die Stadt gefahren, sondern wenn da jemand kam und hat was angeboten, und sie beschreibt das, in den 60er Jahren, da kam dieser Hausierer, hat dann ausgepackt und sie hat, weil die Großmutter irgendwie Nähgarn gekauft hat, irgendwas, was sie brauchte, nicht irgendwelches Luxus, sondern was sie brauchte. Der Großvater hat ein neues Arbeitshemd gekriegt, braucht er auch. Und sie, weil sie dabei saß, hat ein Taschentuch bekommen. Ein Taschentuch. Und das war für sie das größte Glück. Sie hat tagelang immer dieses Taschentuch angeguckt. Ja, also genau wie dieser Konsum im Konsumieren mit dem Garten, das war ja früher auch parallel, hat man auch nicht so konsumiert. Und das ist auch, dieses Buch enthält halt die Erinnerung an solche Lebensformen. Das, was sie als Kind erlebt hat, aber ganz oft kommt so eine Wendung wie, hat mir ein alter Mann erzählt. Also es geht noch weiter zurück, wie das früher gewesen ist. Also, und das finde ich toll, weil das liest man ja auch nicht so häufig. Also, und über Friesland, das ist ja auch du hast gefragt, was magst du an Literatur? Eine Sache, das ist ja schon fast ein Klischee, dass man irgendwo hinkommen kann, in Zeiten, in Räume, in die man sonst nie gekommen wäre. Und hier bin ich plötzlich im Ostfriesland im frühen 20. Jahrhundert. Sowas fasziniert mich immer.
Orte, an die man eigentlich auch nie wollte, aber die einem plötzlich ganz, ganz großartig vorkommen. Ich muss erstmal ein Gedanke als Tochter eines Biologielehrers. Natürlich hatte ich immer dieses Bestimmungsbuch da irgendwie in der Hand, das mir in die Hand gegeben wurde und ich musste auch lernen. Aber wenn ich jetzt an Garten denke tatsächlich, Biologielehrer und Umweltpolitiker, mein Vater, da denke ich natürlich auch an Naturzerstörung, an Klimakatastrophe, an Naturwandlung, an den schlechten Umgang, den wir mit der Natur pflegen tatsächlich. Verhält sie sich da irgendwie zu? Gibt es das als Thema in dem Buch?
Sie sagt nichts direkt dazu, aber natürlich handelt das ganze Buch davon. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Ich habe ja gesagt, den Rat, den Garten mal Garten sein zu lassen, den bekommt sie von ihren Söhnen. Und die stehen auch für sowas wie für eine neue Generation, die ein anderes Umweltbewusstsein hat. Also da ist das Buch quasi so hoffnungsgebend, aber auch in dem Sinne, so habe ich es empfunden, die Einwirkung auf sozusagen Umweltpolitik, das ist eben was Politisches. Aber da in seinem eigenen Reich, ja, da kann man ja wirklich, da kann man das umsetzen. Da kann man plötzlich Lebensräume schaffen, ja. Wenn du sagtest, du bewirtschaftest das, ja, du weißt das selber besser aus eigener Erfahrung. Da kann man Lebensräume schaffen. Da kann man dafür sorgen, in dem Bereich, den man beeinflussen kann, dass man diese kleine Utopie umsetzt.
Du hast eine kleine Lesestelle vorbereitet.
Ja,
ich habe ein bisschen was von dem Ton des Buches.
Ich habe eine kleine Lesestelle, die fand ich so schön, weil die erinnerte mich zum einen an meinem Opa und die zeigt auch, wie sinnlich dieses Buch ist. Und es ist, Sie werden gleich merken, wenn ich gesagt habe, was ich meine mit den kleinen Leuten. Es ist gleich der Anfang des Buches. Das heißt Einblick. Früh am Morgen geht eine greise, dunkel gekleidete Frau zu ihrem Acker hinter dem Haus. Es ist der Kartoffelacker. Dicht an dicht, grün in Reihe und Glied, wachsen hier die Kartoffeln. Die alte Frau blickt zurück. Ihr Mann, ihr Sohn und ihre Schwiegereltern sind im Haus. Niemand ist draußen, also kann auch niemand sie sehen, denn das Haus hat zum Acker hin keine Fenster. Die alte Frau bückt sich zu den Pflanzen hinab. Mit den Händen schabt sie ein wenig Erde weg. Dann bohrt sie die Finger in den lockeren Boden hinein. Sie tastet nach den Knollen. Sind sie schon groß genug? Frühestens in 2 Wochen wird ihr Sohn die Forke in den Boden stoßen, um 2, 3 Stämme herauszuheben. Dann wird es die ersten Frühkartoffeln zu essen geben. Aber 14 Tage, das sind für die Greisin noch viele, noch zu viele Tage. Die alte Frau ist schon so alt. Es gibt nicht viele Genüsse in ihrem Leben. Sie weiß genau, wie die ersten Kartoffeln schmecken. Ihr ganzes Leben lang, über 80 Jahre lang, hat sie im Juni die ersten Kartoffeln gegessen. Deren Schale ist ein dünnes Häutchen. Die Knollen brauchen nur abgespült zu werden. Sie werden schnell gar, so zart sind sie. Fast ein wenig süßlich schmecken sie. Darüber geschmolzene Butter und ein wenig Salz. Und immer bleiben ein paar Kartoffeln übrig, die man am Abend kalt isst. Die sie zuerst in weiche Butter drückt, dann in das Salztöpfchen tupft und in den Mund schiebt. Die alte Frau holt die erste der gelben Knollen ans Licht. Sie ist so warm wie die Erde, aus der sie kommt. Die alte Frau dreht sie ein wenig in der Hand und wischt so die verbliebene Erde ab. Sie hebt ihre Kittelschürze an und legt die Kartoffel hinein. Und dann wühlt sie und tastet weiter an den Pflanzen entlang, bis sie genug für eine Mahlzeit zusammen hat. Wie immer werden die anderen nicht erfreut sein und ein wenig schimpfen. Das wird nichts ändern. Sie steht auf. In ihrer Kittelschürze liegen die ersten Kartoffeln des Jahres. Sie lächelt. Sie geht zurück zum Haus. Um 12 Uhr wird es Mittagessen geben. Diese Greisin war meine Urgroßmutter.
Toll. Danke, Thomas. Bitte.
Wir kommen zum nächsten Buch. Vom Gartenbuch zu einem Buch, tja, da ist auch schon wieder eine Frucht drauf, nicht so die ganz klassische Gartenfrucht, eine Zitrone. Valerie Fritsch, Zitronen. Ich vermute, auch kein Ratgeberbuch, Katrin?
Nein, ist auch kein Pflanzenbestimmungsbuch, beileibe nicht, aber es hat tatsächlich doch ein bisschen was mit Wachsen, mit Aufziehen, mit Gedeihen zu tun, aber eher in der anderen Richtung, eher mit dem Kupfernagel, den man so in einen Stamm schlägt, damit der Baum eingeht. Also der Reihe nach, es geht um ein Kind, Albert Drach heißt dieses Kind und man wundert sich, weil wieso ist dieses Kind immer krank? Wieso ist es immer so blass? Weshalb muss ständig der ledige Doktor bei der Witwe, nämlich Alberts Mutter, auftauchen? Es ist alles sehr perfide. Irgendwann merkt man, dass ja, Alberts Mutter nicht so die aufopfernde Mutter ist, die man sich wünscht, sondern sie ist eine Mutter, die ihrem Kind einiges antut, damit sie ebenso in eine aufopfernde Rolle schlüpfen kann und dann auch immer mit dem Arzt, mit dem Doktor in Kontakt kommt. Also man merkt, dass sie ihm jeden Tag so ein bisschen Gift ins Essen tut.
Dem Kind?
Dem Kind. Der Doktor schafft es, dieses Kind rauszulösen aus dieser unguten Verbindung zur Mutter und ihn in eine Großstadt, in ein Großstadtverhältnis alleingestellt zu schicken. Also da ist er schon ein bisschen älter. Es fängt dann eine zarte Liebesgeschichte an, aber man kann sich denken, dass es irgendwann in eine gewaltige Racheaktion mündet, weil irgendwann dieses Kind, was dann erwachsen ist, bemerkt, was ihm da eigentlich passiert ist.
Das, also ich meine, wenn du das jetzt so mit Gift und so weiter erzählst, ist das Krimi?
Ja und nein, muss ich sagen. Es ist ein Buch, das ein ziemlich interessantes Thema behandelt, nämlich das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich, ehrlich gesagt, habe ich das erste Mal davon gehört in so einer Fernsehserie, Die Brücke. Da gab es auch eine Hauptfigur, die, deren Mutter sowas gemacht hat. Und Valerie Fritsch hat sich in ihrem Buch sehr in dieses Thema reingearbeitet. Also,
kannst du einmal kurz erklären, was ist das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom?
Ja, da habe ich gerade schon versucht zu erklären. Es gibt eine Mutterfigur, meistens sind es Mütter. Also zu 95% sind es Mütter, die ihrem Kind nicht alles Gute auf der Welt tun, wie man das ja natürlich macht als Mutter, sondern die dem Kind Schaden zuzufügen, Schaden zufügen, damit sich dieses Kind dann in eine Krankenrolle begibt, wo hingegen die Mutter dann wiederum die fürsorgliche, aufopfernde Mutter spielen kann. Also es ist ein tatsächliches Krankmachen des Schützlings, um sich selbst aufzuwerten in der eigenen Rolle.
Ich hatte nur das mit Münchhausen. Man denkt ja, Münchhausen, das ist der Lügner.
Ja, Münchhausen-Syndrom gibt es auch. Das ist, glaube ich, das hat was damit zu tun, dass man einfach erfindet. Aber es ist das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Also man erfindet eine Krankheit für jemand anderen.
Ach du.
Das ist nicht schön, das ist eine psychologische Störung und es ist auch tatsächlich so, als ich das Buch gelesen habe, musste ich danach natürlich rumgoogeln und gucken, was ist das eigentlich und gibt es das wirklich? Und das gibt es tatsächlich, also sowas passiert. Erzählt wurde davon bisher wenig in der Literatur und Valerie Fritsch nimmt sich also dieses Thema, hat sich mit vielen Betroffenen unterhalten, hat tatsächlich auch recherchiert, aber all das liest man diesem Roman nicht an, es ist kein Thesenroman oder so, sondern es ist im Gegenteil ganz großartige Literatur.
Also das Thema klingt spektakulär, fällt mir jetzt auch nichts ein irgendwie, wo das schon mal in Literatur vorgekommen sein, aber was fasziniert dich denn jenseits des Themas irgendwie an diesem Buch?
Ehrlich gesagt, als ich es in die Hand nahm, war mir gar nicht klar, dass es um so ein Thema geht. Ich habe Valerie Fritschs Bücher immer sehr gemocht, schon ihr erster Roman Wintersgarten, eine ganz großartige Sprache, ein Ton, den sie da anschlägt, der mir vorher so nicht untergekommen ist, es sei denn bei, ich würde jetzt sagen, Adalbert Stifter oder so. Ne? Sie ist eine unglaubliche Naturbeobachterin. Sie kann aus Nebenbeobachtungen Atmosphären zaubern, so wie ich das selten gelesen habe, überhaupt, jemals. Man möchte tatsächlich in diesem Buch dauernd irgendwelche Sätze unterstreichen und sagen, um Gottes Willen, wie schön, wie unnahbar wird diese Großstadt dargestellt, wie werden diese Menschen dargestellt, wie wird die Mutter dargestellt. Also es ist alles so fein gesponnen, wie man es sich nur wünschen kann, wenn man sowas gerne liest, wenn man also gerne mit Sprache zu tun hat und auch gerne langsam liest, also immer wieder bei Sätzen auch anhält und sich in so eine Atmosphäre hineinziehen lässt. Ich würde sagen, ich lese einfach mal ein Stück davon, weil so ist es am besten. So ist es am besten erfahrbar. Das ist jetzt der Anfang. Es war eine kühle, grüne Gegend. Immer roch es nach Regen, auch wenn er selten fiel. Kam in den Tälern der Frühling, wurde die ausgezehrte, magere Welt des Winters wieder groß und bewohnbar. Aber wer hinauf zu den Bergspitzen sah, konnte noch im Sommer frieren. Die Katzen jagten auf den Wiesen, saßen im wachsenden Gras und warteten auf die Mäuse wie ein schöner Tod im Sonnenschein. Das Dorf war so klein, dass man sich, wenn man sich umschaute, nie sicher war, ob jeder jeden kannte oder niemand niemanden, nicht einmal den unter seinem eigenen Dach. Den Kindern erzählten die Alten, auf der Straße müsse man alle Männer grüßen, weil man nie wissen könne, wer der Vater sei. Überall gab es Geschichten, hinter denen man rasch die Türen zuzog. Hinter der einen Tür wartete eine Familie seit Jahren auf ein Mädchen, das verschwunden war und zuckte mal um mal zusammen, wenn auf der Straße ein fremdes Kind im blauen Kleid vorüberging. Hinter der anderen lebte ein Mann im Werkzeugkeller, nachdem seine Frau einen Liebhaber ins Haus geholt hatte. Es gab Häuser mit immer geschlossenen Fenstern, die man nur öffnete, wenn jemand starb, damit die Seele entweichen konnte. Und so reichte den Bewohnern des Dorfes ein Blick von der Straße, um zu wissen, wann der Tod Ein- und Auszug in diesen Zimmern hielt. Das aufgerissene Fenster war ein letztes Zeichen, bei dem die Frauen schon nach Salz und Zucker griffen und zu backen begannen, um bald einen warmen Kuchen als Zeugnis ihres Beileids auf den Treppenabsatz zu stellen.
Ja, das Tolle an Literatur ist, man kann so wundervolle Reisen unternehmen. Wir waren ja heute Abend nun schon in Japan, in den frühen Jahren der DDR, in einem Garten in Norddeutschland, wo niemand hin wollte, in schwer zugänglichen seelischen Regionen. Jetzt geht's nach Belgien. Da wird es sprachlich ein bisschen kompliziert. Wir waren uns auch nicht so ganz einig. Chaya, Schroters, Schroters. Thomas empfiehlt, man soll es so aussprechen, wie es geschrieben ist. Das macht es auch einfacher in der Buchhandlung. Also Schöters. Wir werden das rausfinden.
Ich mach mal.
Diese flämischen, holländischen Namen werden uns demnächst in den nächsten Wochen häufiger begegnen. Flandern, Niederlande ist Gastland auf der Buchmesse in Leipzig in wenigen Wochen. Katrin, du hast mal in Antwerpen gelebt. Für dich so eine Art Heimspiel, oder?
Ja, absolut. Ich freue mich total. Ich war heute auf der Pressekonferenz zu Leipzig Liest und da wurde ein Riesenprogramm erzählt von dem, was da passiert an niederländischsprachiger Literatur. Ich freue mich total. Chaya Schoters, würde ich sagen. Die wird auch dort sein und lesen aus diesem Buch, was... Du hast gesagt, das ist eines der spektakulärsten Cover.
Ich sehe das jetzt überall in den Buchhandlungen.
Großartig,
liegen.
Ne?
Genau.
Wir müssen beschreiben, was drauf zu sehen ist, weil das
der
ist
Kopf
ja auch
ein Kopf eines Nashorns.
Spitzmaulnashorn.
Der Kopf eines Spitzmaul-Nashorn-Stellvertreters. Also ein Spitzmaul-Nashorn und das ist ein spektakuläres Horn. Gelbes Cover, da haben dieses grau-schwarzes Horns sieht dann wirklich prächtig da aus. Und wenn man so dieser Tage durch die Buchhandlung geht, fällt der Blick immer wieder, also mein Blick fällt immer wieder darauf.
Es hat auch so was Wüstenartiges, ne?
Ja, ich bin da zoologisch nicht so bewandert. Bei Nashorn und Wüste sage ich nicht sofort ja. Da kennt man sich in Antwerpen sicherlich besser aus.
Auf jeden Fall kennt sich Chaya Schoters damit aus. Die, vielleicht.
Wer jetzt, ist das?
Ja, genau. Kennt man hierzulande nicht, ist auch ihr erstes Buch auf Deutsch. Sie hat schon sehr viel publiziert. Sie ist Jahrgang 76, aber schreibt wie verrückt. Sie hat diverse Romane geschrieben. Sie hat Opernlibretti geschrieben. Sie hat eine Ausbildung als Journalistin. Also, sie hat auch Essays geschrieben, Reiseberichte, Kurzgeschichten, Gedichte, etc., etc. Es schreibt unfassbar viel. Ist wahnsinnig sympathisch. Und dieser Roman, den sie da geschrieben hat, der ist sowas wie der Durchstarter für sie gewesen in ihrer Heimat, in Flandern. Es wurde ein Bestseller, es ist wirklich ein Buch, was vielleicht kann man sagen, einen Finger in die Wunde legt, und zwar in die sich wahrscheinlich nie schließende Wunde des Kolonialismus. Also wir wissen, Belgien hat keine freundliche Geschichte in der Hinsicht, sondern eine unfassbar bittere Historie. Beeindruckend, wie diese Zeit dort immer noch in irgendeiner Weise fortlebt, aber auch bearbeitet wird. Und sie gehört zu denen, die den Finger in die Wunde legen mit diesem Buch, in dem sie mit diesem Roman an Grenzen führt, auch das, was darf sich der weiße Mann erlauben in einem oder auf einem Kontinent.
Also es geht nach Afrika.
Ja.
Es geht nach wie und wohin, also mit wem, und sag mir so ein bisschen die Handlung.
Es geht nach Afrika mit Hunter White.
Hunter White.
Hunter White, sprechender Name. Hunter heißt nicht nur so, der ist auch Jäger. Eigentlich ist er Börsenmakler und lebt in den USA und handelt die ganze Zeit mit Dingen, die es also nicht gibt. Macht wahnsinnig viel Geld damit, aber es ist alles irgendwie virtuell. Und er hat eine große Sehnsucht nach dem realen Leben und auch nach dem Ausleben seiner Männlichkeit und wird also Großwildjäger, aufgezogen von seinem Großvater, der das auch schon war. Und er fährt nach Afrika auf so Jagden, um dann, man nennt es Big Five Jagden, um die voll zu machen. Also es sind 5 wilde Tiere, die man schießen muss.
Das sind diese Arschlöcher, die stellen sich dann daneben mit diesen riesen Wummen, gegen die sowieso kein Tier auf der Welt eine Chance hat.
Elefanten, Löwe, Nashorn.
Genau, und er ist gerade dabei, das 5. Tier zu schießen. Wir kommen dazu. Also dieses Spitzmaul-Nashorn eigentlich unter Naturschutz, aber du kannst also für sehr viel Geld anscheinend dort Zertifikate erwerben und dich mit einem, ja, mit einem Jagdaufseher dorthin begeben und dieses Tier schießen. Es ist wirklich hart, was da erzählt wird. Hunter, der hat also, darum heißt es auch Trophäe, der hat eine Menge Trophäen schon, ausgestopfte, präparierte Tiere bei sich zu Hause. Auch seine Frau findet es ganz großartig.
Ich habe gedacht, auch seine Frau.
Nee.
Entschuldige bitte. Ich gucke hier die ganze Zeit, ob hinten drauf steht ein Mindfuck. Das ist das andere Wort.
Ein ethischer Mindfuck.
Ich sehe immer die ganze Zeit Mindfuck. Und jetzt habe ich, als du gesagt hast, die Frau und Entschuldigung, das war eine schlimme Übersprunghandlung.
Ethischer Mindfuck, das hat Dimitri Verhülst, auch so ein großartiger flämischer Schriftsteller, darüber gesagt. Es ist so, Afrika ist das Jagdgebiet, der Vergnügungspark von Hunter White. Und er ist also gerade dabei, dieses Nashorn zu erlegen, tut das auch. Und dann, und da wird es dann noch perfider, kriegt er plötzlich ein unmoralisches Angebot, nämlich nicht die Big Five voll zu machen, sondern die Big Six. Und wer das 6. Opfer sein wird, kann man sich jetzt vielleicht denken, ich weiß nicht, ob ich es sagen muss, aber
ja, so. Na, sag's doch.
Also es ist ein Mensch.
Ah, ja.
Er darf Jagd auf einen Menschen machen. Und für eine $500,000 bekommt er also diesen Jungen zugeteilt. Interessanterweise merkt dann Hunter auf der Jagd, dass dieser Junge und überhaupt diese ganzen Jungen dort viel bessere Jäger sind als er. Und natürlich die Gegend dort sehr gut kennen. Also es geht in mehreren Hinsichten an Grenzen in diesem Buch.
Meiner Herren, was liest du denn auch für ein Zeug? Ich meine, Da wird der Sohn vergiftet und da werden Menschen gejagt. Im Himmel. Und hier, ich meine, jetzt hätte der nicht das Einhorn hier aus dem Murakami mit der Hand zähmen können?
Ja, das ist so. Literatur kann auch mal in Gegenden führen, wo man sonst nicht hinkommt.
Ja, habe ich ja gesagt.
Ja.
Aber es ist auch gemein, dass ich das sage und du dann so ein Beispiel bringst.
Ja, du, Garten, ja? Also Garten.
Garten, ja. Sehen. Mal Garten.
Okay.
Frühkartoffeln klauen, nicht Nashörner schießen.
Ja, stimmt, du hast Applaus gekriegt, ne, für deine Stelle. Ich hab jetzt,
das gibt ja zu denken, ne?
Ja, irgendwie schon. Lies mal, ich habe jetzt eine Nashornstelle. Ich mache das jetzt einfach mal. Die heiße Luft tanzt über dem Elefantengras und lässt den Horizont flirren. Hunter bleibt kurz stehen und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Es kommt ihm vor, als würde die Luft mit jeder Minute wärmer. Sie sind frühmorgens losgezogen, noch vor Sonnenaufgang. Van Heerens Fahrer hat sie quer durch den Park zu der Stelle gebracht, wo das Nashorn, sein Nashorn, vor 2 Tagen zum letzten Mal gesichtet worden war. Von dort aus sind sie zu Fuß weitergegangen, in der Hoffnung, irgendwo eine frische Spur zu finden. Aber im kniehohen Gras ist nichts zu sehen. Allerdings haben die Fährtenleser an einer der Wasserstelle frische Exkremente gefunden und aus der Zusammensetzung des Nashornkotes geschlossen, dass ihre Beute vielleicht weiter westlich grast, wo Wolfsmilch wächst, nach der es offensichtlich ganz verrückt ist und wo es im Unterholz einfacher Schutz suchen kann. Das sind schlechte Neuigkeiten. Ein Nashorn auf offenem Terrain zu schießen, ist schon schwierig genug. Eins in den kleinen Wäldern zu verfolgen, aber ist der Albtraum eines jeden Jägers. Außerdem leben neben Hunters Nashorn auch noch zwei junge Männchen in diesem Gebiet. Hunter darf gar nicht dran denken, aus Versehen auf eins der Tiere zu stoßen und aus Notwehr das falsche Nashorn zu erschießen. Das wäre nicht nur für die Population katastrophal, weil die jungen Männchen einen wichtigen Beitrag für den Genpool im Park leisten. Es würde den Umweltaktivisten weitere Argumente liefern, ein vollständiges Jagdverbot zu fordern. Hunters Nashorn ist ein älteres Männchen, das genetisch ausrangiert wurde und deshalb eher ein Störfaktor und keine Hilfe ist. Die Weibchen wollen sich nicht mehr mit ihm paaren, aber aus Frust gerät es immer wieder mit den anderen Männchen aneinander. Wenn er das überflüssige Männchen ausschaltet, erweist er der Gruppe auf lange Sicht einen wichtigen Dienst. Wochenlang hat er es auf Fotos und in Videos studiert. Das Tier ist ganz einfach an dem tiefen Riss in seinem rechten Ohr zu erkennen, die Folge eines seiner Kämpfe. Wenn Hunter die Chance bekommt, sich leise anzupirschen, kann er es mühelos identifizieren. Aber wenn sie von einem solchen Koloss plötzlich im Gebüsch angegriffen werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass er weder die Zeit hat, genau hinzusehen, noch die Wahl hat, nicht zu schießen. Denn Nashörner sind aggressive Burschen. Sobald sie aufgeschreckt werden, greifen sie an, ohne vorher zu kontrollieren, ob es sich um Freund oder Feind handelt. So.
Also auch wenn ich das gerade gesagt habe, das eben mich interessiert das schon. Mein Großvater würde es mir nie verzeihen, diese Gelegenheit jetzt ungenutzt verstreichen zu lassen. Eine Geschichte, die er mir erzählt hat, die hat als Kind konnte ich die immer und immer wieder hören. Der war nämlich mal in Afrika, mein Großvater, in der Wüste und wurde da von einem Löwen angegriffen. Und der Löwe stand ihm gegenüber und mein Großvater war absolut unbewaffnet. Und der Löwe kam auf ihn zu, sprang ihn an und mein Großvater hat dem Löwen ins Maul gepackt, bis hinten durch an den Schwanz und hat ihn von rechts auf links gezogen. Und damit war der Löwe unschädlich gemacht. Und die Geschichte hat er mit ganzer Kindheit durch. Und ich war immer so, ich fand das immer so unfassbar faszinierend. Und ich meine, so, weißt du, so, das sollten die sich mal trauen, diese Big Five. Da soll mal einer ein Buch drüber schreiben.
So, wir haben ja den Enkel von Münchhausen sitzen. Jetzt wissen wir es. Thomas Föhm, vielen Dank. Wir gehen
jetzt so eine Stellvertretergeschichte.
Ja, ja, ja. Jetzt wird es aber wieder, jetzt wird's wieder ein bisschen Contenance, ne? Oder?
Ja, Alexander, so richtig heiter geht's nicht weiter, nein.
Wir haben einen Gast hier im Literaturhaus. Nächste Woche, oder? Wann ist er hier?
Übernächste, am 7. März kommt er.
Am 7. März, Dost Grünbein. Wird nämlich hier sein und sein neues Buch Der Komet vorstellen. Du hast es gelesen, Alexander. Ja, also Büchner-Preisträger, Lyriker, Essayist, sehr sympathischer Gesprächspartner. Jetzt wieder ein Prosawerk. Habe ich jetzt auch lange drauf gewartet, muss ich ja sagen, Jahre im Zoo. War eins meiner absoluten Lieblingsbücher damals. Die Ankündigung allerdings klingt relativ düster. Es geht um die Zerstörung Dresdens, 45. Grünbein ist ja gebürtiger Dresdner. Ist es eine persönliche Geschichte? Ja, ne?
Ja, absolut. Also das Grünbein erzählt die Geschichte seiner Großmutter, Dora. Die kommt aus Schlesien, vom Land, eine ganz arme Familie, also so Bauern ohne eigenes Land, eine ziemlich trostlose Kindheit ohne Liebe. Sie wird schnell abgeschoben nach ein paar Jahren Volksschule so in die nächste Stadt, wo sie in einem kleinen Blumenladen arbeitet. Und dort begegnet ihr die große Liebe. Oskar, 10 Jahre älter, ein Schlachter. Sie ist 16 Jahre und sie geht mit Oskar mit nach Dresden. Das ist so da raus aus dieser Familie, raus aus diesem Dasein. Und Grünbein erzählt die Geschichte von Dora und Oskar in den Jahren 1935 bis 1939. Das ist so der Hauptteil des Buches. Also das Leben kleiner Leute, sie heiraten bald, es kommen zwei Kinder, er hat Arbeit im Schlachthof. Es ist so eine Alltagsgeschichte des Dritten Reiches, so das kleine Glück kleiner Leute mit Schwof am Wochenende, kleine Ausflüge in die sächsische Schweiz. Und so ringsrum merkt man, wie die Schlinge sich immer enger zieht. Sie sind keine Nazis, sie sind keine aktiven Widerstandsgegner, aber sie haben offene Augen. Das heißt irgendwo im Buch, nee, man war ja nicht blind. Also das, was so viele nach 45 für sich dann immer in Anspruch genommen haben, dass sie das gar nicht mitgekriegt haben. Sie kriegen alles mit, sie machen nicht mit. Und es ist so eine Vorabendstimmung. Das Irre ist, man weiß ja, wohin es mündet und wie es endet. Und Grünbein lässt sich unglaublich viel Zeit. Es ist wie ein riesengroßes Fotoalbum, was er durchblättert und er erzählt. Man braucht ein bisschen, um reinzukommen. Es ist alles viel Präteritum, also viel Distanz, räumlich, zeitliche Distanz, die er da schafft. Aber so zieht sich das über weite Strecken erstmal dieses Buch rein. So eine Alltagsgeschichte aus dem Dritten Reich.
Aber ist es jetzt mehr Roman oder mehr Bericht?
Das ist eine gute Frage. Es ist erstmal unglaublich viel Material. Er selber sagt, Dora hat kein Tagebuch geschrieben. Also sie müssen also viele, viele, viele Stunden gesessen und sie muss unglaublich viel erzählt haben, unglaublich viel erinnert haben. Man hat so das Gefühl, er erfindet wenig. Es gibt auch wenig Kommentarebenen, wenn dann mal sehr sparsam, sehr knapp gehalten. Und dieser Erzählstrom, der so anfangs oder sagen wir mal über zwei Drittel ungefähr des Buches sehr gemächlich daherkommt, der verdichtet sich und zwar sozusagen je bedrückender, je furchtbarer die Verhältnisse werden. Also irgendwann kommt halt der Krieg. Oscar wird eingezogen. Das ist am Anfang, ist er in Frankreich. Das ist noch so, in Anführungszeichen, der freundliche Teil des Krieges. Alle gehen davon aus, das dauert nur ein paar Wochen. Er schickt Pakete mit Parfüm, es gibt Fotos von den Champs-Élysées. Alle rechnen damit, er kommt bald wieder. Dann muss er aber nach Russland. Und es ist klar, das ist gar nicht so lange, das ist gar nicht so schnell irgendwie zu Ende. Die Bilder, die Zeitabschnitte, auch die Erzählabschnitte werden kürzer. Und was wirklich großartig ist, wie der Grünbein das ineinander schneidet. Also es gibt eben dann so einen Besuch und auch das wird so nebenbei eingeführt und erzählt. Es gibt einen Besuch eines Cousins und der ist Wachsoldat in Treblinka. Und sie sagt, das ist wie ein Geist aus dem Totenreich. Mhm. Und sie sieht den auch nie wieder. Und die ganze Familie ist froh, dass der auch verschollen ist. Und dann gibt es so die Stellung eines wirklich überkandidelten, rauschenden Karnevalsfests, so ein Totentanz. Mhm. Ein wahnsinnig überkandidelter Tanz so auf dem Vulkan. Und dann heißt es eben, ja, das war eben so eine ganz laue Nacht, dieser 13. Februar. Und der 13. Februar, es geht um den 13. Februar 45, ist der Nacht, die Nacht des Angriffs auf Dresden. Ja. Und so verschränkt er das ineinander. Dora ist zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus. Die Kinder sind bei einer Nachbarin. Sie hat Scharlach. Und dann passiert etwas und dafür nimmt er sich die letzten 20 Seiten des Buches von ungefähr 300 Seiten, 20 Seiten am Ende, beschreibt er diesen unfassbaren Angriff, diese Zerstörung von Dresden aus der Sicht von Dora, die durch diese brennende Stadt rennt, auf der Suche nach ihren Kindern. Mir zittert jetzt noch irgendwie die Stimme, ich habe sowas noch nie gelesen, ich kenne nichts Vergleichbares, auch bei Vonnegut oder bei anderen, die über Dresden geschrieben haben, Hans-Erich Nossack über Hamburg. Das ist unfassbar, unfassbar gut.
Und ist das der Komet, der auf Dresden zusteuert? Oder wie kommt es zu dem Titel?
Es gibt in diesem Buch, es gibt so zwei Bilder, die sich durchziehen. Das eine ist ein Zeppelin. Er gibt auch manchmal so Bilder. Also wenn ich sage Fotoalbum, dann stimmt es schon. Es gibt einen Teil private Fotos, es gibt auch ein paar alte Postkarten, die abgebildet sind. Und es gibt halt so ein Bild, der Zeppelin über Dresden, der so für diese kleinen, einfachen Leute, die stehen da und gucken hin. Und das ist so ein Bild für Träume, für Welt, für weite Welt, für Verreisen, für Freiheit. Und gleichzeitig aber erzählt er eben auch von 1937, der sogenannten Hindenburg-Katastrophe, also die Explosion des Hindenburg-Zeppelins in Lakehurst, New Jersey. Und das eben nur so 2 Jahre vor Kriegsbeginn und wie ein Menetekel wirkt das Ganze. Das ist das eine Bild und das andere ist der Komet. Und da geht es um den Halleyschen Komet, der so alle 75, 78 Jahre mal auf der Erde zu sehen ist. Das letzte Mal 1910, auch da gibt es ein Bild dazu, was sich aber so im Bewusstsein der Leute so festgesetzt hat, dieses Ungewisse des Kometen, dass man weiß, da kommt etwas mit einer zerstörerischen Macht. Dass es kommt, weiß man. Wie es kommt, weiß man nicht. Und ich lese am besten einfach mal eine Stelle, die auch diese Technik von Durst Grünbein irgendwie unglaublich gut beschreibt. Also da heißt es über den Kometen: Ein Komet rast auf die Erde zu. Ein langgestreckter Schweif folgt ihm mit einer Schleppe aus Staub. Auf seiner Flugbahn werden Lichtpartikel freigesetzt, die durch die Erdatmosphäre dringen. Enthält er genügend Eis und gerät er in den Wärmebereich der Sonne, fängt sein Schweif zu sprühen an. Dann kommt es vor, dass er auf Erden für die Bewohner sichtbar wird. Diese Sichtbarkeit aber, sagen die Astronomen, ist oft nur eine Illusion. Man kann sich nicht sicher sein, was man da sieht. Unwahrscheinlich, dass der Mensch die großen, die schicksalsträchtigen Dinge auf sich zukommen sieht mit bloßem Auge. Das Eintreten der Katastrophe, die schließlich alle erfasst, bleibt lange unsichtbar, bis sie irgendwann eintritt. Und dann heißt es auf der nächsten Seite, das ist nur ein ganz kurzer Schnitt, den ich mache: Hier, das spürte sie, geschah etwas von biblischem Ausmaß. Etwas so Furchtbares, dass kommende Geschlechter sich lange daran erinnern würden, bis ins letzte Glied, wie es in der Schrift heißt. Das Gefühl, bei einem großen, alles Menschliche übersteigenden Verbrechen dabei gewesen zu sein, saß so tief, dass sich nachher kaum Zeugen fanden, anders als beim Untergang der Stadt wenige Jahre später. Kaum einer konnte von der Feueraktion, die auf die besonnenste Weise, oh ja, sogar unter Einsatz der Feuerwehr vonstatten ging, etwas berichten. Die wenigsten Dresdner machte der Brand ihrer Stadtsynagoge schlaflos. Man nahm ihn hin wie ein Naturereignis, das einen selbst nicht berührte, und ging seinen täglichen Beschäftigungen nach, lange bevor die Stadt dann selbst lichterloh brannte. Also es geht um die Reichskristallnacht und das ist unfassbar gut.
Also Durst Grünbein, der Komet. Und jetzt gibt es tatsächlich eine ganz interessante Verbindung zu dem letzten Buch. Es ist ja so, dass wir uns null absprechen, was für Bücher wir hier auf den Tisch legen. Und Alexander hat Durst Grünbein mitgebracht. Und du, Thomas, hast im Grunde auch Durst Grünbein mitgebracht als Nachwort, nämlich eines Gedichtbandes. Also wir schließen mal wieder, wie es gute alte Tradition ist, hier mit im literarischen Gedicht. Roulette mit einem Gedicht. Genau.
Das wusste ich auch nicht.
Und er hat tatsächlich, Gustav Grünbein hat das Nachwort geschrieben zu Arne Rautenbergs Sekundenfrühling-Gedichte. Mhm. Thomas, liest du viele Gedichte?
Nee, nicht viele Gedichte, aber ich lese gern Gedichte. Und es ist meine absolute, also ein absoluter Wonnemoment. Es gibt in Berlin so ein Café mit angeschlossenem Antiquariat. Samstags nachmittags da Kuchen zu essen, und während ich den Kuchen bestelle und den Kaffee, gehe ich dann runter in die Lyrikabteilung und gucke, was da so ist. Und da steht immer was Neues. Und dann nehme ich das so raus und gucke rein, und dann brauche ich in so einem Gedichtband, ich schlage den nur auf und lese so ein Gedicht und weiß dann, ist das was für mich oder nicht. Und dann stelle ich es wieder zurück. Ich lese nicht viel Lyrik, weil ich immer noch so ein bisschen noch nicht ganz losgeworden bin, dieses, ich muss das verstehen, was da steht. Ja, also ich muss verstehen, als wenn ich das so 1:1 in Prosa übersetzen könnte. Und ich brauche so eine Offenheit, zu sagen, ich lasse das einfach auf mich wirken. Wenn ich mir ein abstraktes Gemälde angucke, dann übersetze ich das ja auch nicht. Dann sage ich ja nicht, das ist jetzt das und das, sondern ich kann das auf mich wirken lassen. Und ich habe nicht immer diese Offenheit, diesen Geisteszustand, dass ich das auf mich wirken lasse. Aber wenn ich den habe, dann ist das, ja, dann ist das fast so wie Drogen nehmen, Gedichte lesen, weil das gibt einen anderen Bewusstseinszustand.
Aber wenn du sagst, du liest ein Gedicht und dann weißt du, das ist was für dich oder eher nicht und dann stellst du es zurück, was muss so ein Gedicht haben? Oder?
Das kann alles sein. Es kann alles sein. Es kann sowas sein, es kann ein Wort sein, was ich toll finde. Es kann, das ist so, das gibt so ganz viele, das kennen Sie doch auch, so Themen, die einen faszinieren. Irgendwas, ein Bild, was mit dem Tod zu tun hat. Oder es ist so, oder es hat was, so eine besondere Wendung, Tragik, Liebe. Oder ich lese ganz Beschreibung von Natur. Ich kann das vorher gar nicht sagen. Das ist das Tolle daran. Ich wüsste das gar nicht. Auch wenn ich das jetzt aufzähle, denke ich mir, stimmt doch alles gar nicht. Und das ist ja das Überraschende auch, dieses Überraschungsmoment, wo spricht mich ein Gedicht an? Wo ich was kenne, wo ich nicht kenne, wo ich es besonders schön finde. Das ist ja wie so ein Kaleidoskop. Oder Durst Grünemann sagt zu den Gedichten von Anne Rautenberg, die seien wie Wundertüten, die man aufmacht und dann rieselt was raus. Und das ist, ich finde, das kann man sehr gut überhaupt auf Gedichte anwenden. Man weiß nicht, was man findet, aber man findet auf jeden Fall was, was man schön findet, was man irgendwie behalten möchte.
Mach doch mal so eine Wundertüte auf,
bitte. Ich habe das Gedicht heißt wie die Schwanzbewegung einer achtsamen Katze. Und was ich daran so schön finde, ich lese es erstmal vor. Man muss nämlich, der Trick ist, man muss sich nicht unter Druck setzen, Gedichte zu verstehen. Man muss nur die Geduld mitbringen, die mehrfach zu lesen. Und ich lese das jetzt zweimal. Dann können Sie sich schon beim ersten Mal nur zuhören, beim zweiten Mal finden Sie schon, wie die Schwanzbewegung einer achtsamen Katze. Wenn wir die Haustür verlassen, werden wir ein Reich zerstören, bleibe. Nachtfalter erleben ihr großes Jetzt an der hell erleuchteten Scheibe. Schlaf dich aus dem Dunklen heraus. Im Taghellen gibt es ein anderes Gaffen, denn endlich rollt die Orange in den Käfig der Menschenaffen. Es gibt reichlich Türen, die nach draußen führen. Vielleicht wirst du sie vertausendfachen. Dein Nähern dem Feindesland, versteht es dich unsichtbar zu machen? In Anbetracht von Autos, Schuhen, Uhren, all der Abgötterei zählt der Duft von Heckenrosen und einzig die Frage, bist du dabei? Und Sie merken, was ich meine. Es gibt so Bilder, die sind faszinierend, aber da kann man nicht sagen, was das ist. Es gibt dann am Anfang dieses, wenn wir die Haustür verlassen, werden wir ein Reich zerstören. Da hat man schon fast die Ahnung, was das ist. Wenn wir die Haustür verlassen, werden wir ein Reich zerstören. Bleibe. Nachtfalter erleben ihr großes Jetzt an der hell erleuchteten Scheibe. Schlaf dich aus all dem Dunklen heraus. Im Taghellen gibt es ein anderes Gaffen, denn endlich rollt die Orange in den Käfig der Menschenaffen. Es gibt reichlich Türen, die nach draußen führen. Man könnte sagen, Gedichte sind sowas. Es gibt reichlich Türen, die nach draußen führen. Vielleicht wirst du sie vertausendfachen. Wie toll, ne? Was man als Mensch, man könnte die Türen, die nach draußen führen, vertausendfachen. Dann nähern dem Feindesland, versteht es dich unsichtbar zu machen? In Anbetracht von Schuhen, Autos, Uhren, all der Abgötterei zählt der Duft von Heckenrosen. Und einzig die Frage, bist du dabei? Anne Rautenberg.
Ja, vielen Dank. Wir haben uns jetzt in den Bücherfrühling gelesen mit Ihnen. Sie waren total geduldig, 1,5 Stunden hier. Bücher, die Sie wahrscheinlich noch nicht gelesen haben, aber vielleicht jetzt eine kleine Ahnung haben davon, was im Bücherfrühling passieren wird. Vielleicht auch Bei Ihnen, wenn Sie eins dieser Bücher aufschlagen, worauf freut ihr euch am meisten, Thomas, Alexander?
Kommende Bücher? Sascha Stanicic.
Auf jeden Fall.
Ganze Menge. Ich entdecke gerade einen, ihr kennt den wahrscheinlich, Alexander Hämon.
Ja, ja.
Absolutes Neuland für mich. Freue mich, der kommt im Mai zu uns. Ach, bin hinten weggerissen.
Das war das literarische Roulette unter Büchern unterwegs von MDR Kultur. Die Frühjahrsausgabe noch ganz im Winter an diesem 22. Februar im Literaturhaus in Halle zu Gast. Aus Berlin der Literaturvermittler, Kenner, Kollege Thomas Böhm von
Enkel des Löwenbändigers Erwin Böhm.
Erwin Böhm alias Münchhausen. Sie können ihn erleben als Literaturagenten bei Radio 1. Oder auch im Podcast, im gleichnamigen Podcast. Und wie immer danke ich natürlich Alexander Suckel, dem Leiter des Literaturhauses hier. Und verabschiede mich. Ich bin Katrin Schumacher. Ich danke fürs Mitlesen. Bis zum nächsten Mal, sage ich Ahoi.
Die Welt im Ohr. In der Rubrik Hörspiel in der ARD-Audiothek gibt es täglich neue Geschichten. Von Krimis und Komödien über Literaturadaptionen und Radiokunst bis hin zum Hörspielklassiker. Reinhören lohnt sich.